Hi und herzlich willkommen zum Stilcast, dem Biedekheimer Kufenklatsch. Mein Name ist Chris und bei mir im Mikrofon begrüßen darf ich den Basti. Hi, schön, dass du mal wieder da bist.
Hi, danke, dass ich wiederkommen darf.
Bei uns geht's heute um Eishockey, um Ausbildung, um Weiterbildung, um das Leben neben dem Eis. Aber bevor wir damit anfangen, frage ich dich heute nicht, wer du eigentlich bist, weil du warst schon mal da. Stattdessen gibt's eine ganz neue Frage. Was ist passiert, seitdem wir uns das letzte Mal gesehen haben?
Boah, einiges passiert. Wir sind wieder in die zweite Liga aufgestiegen. Waren kurzen Sommer verbracht, dann neue Jungs kennengelernt vom Team. Super Jungs kennengelernt, muss man sagen. Und ja, dann hat sich's noch ergeben, dass ich eine Ausbildung machen kann. Beim Autohaus Scharfenberger. Da hat mir der Daniel Pütter sehr unter die Arme gegriffen und hat es mir ermöglicht. Ja, und seitdem noch einen Zahn wieder verloren. Und natürlich die Lippe genäht. Ja, und noch kurzzeitig verletzt gewesen am rechten Knöchel. Das war's eigentlich.
Eigentlich alles wie immer.
Ja, genau. Eigentlich wie immer alles.
Ich habe mitgeschrieben. Wir können es der Reihe nach durchfrühstücken. Wir haben Zeit. Yeah. Wir haben Zeit. Es ist wunderschön. Aufstieg.
Boah, phänomenal, würde ich sagen. Also Spiel 7 in Hannover, das Ding nochmal geholt, nachdem du die ganze Zeit in Overtime gefühlt verloren hast und dann daheim in Overtime gewonnen und dann hinfährst und das Ding holst. War schon abartig. Abartig gut. Ja, und die Feier danach halt natürlich.
Die Feier danach, es wurde hier im Podcast ausgesprochen von Preibo und Tim waren da und haben gesagt, man muss der jungen Generation da auch mal Props aussprechen für die Art und Weise, wie die Jungen gefeiert haben und wie lange sie gefeiert haben. Also das muss gut gewesen sein.
Ja, das war sehr gut, vor allem in Bietigheim noch. Klar, bist du erst um 6 Uhr angekommen, aber dann um kurz geschlafen und dann noch weiter gefeiert dann. Aber die Woche danach, noch mit der Verabschiedung vor allem und natürlich dann noch der Flug nach Malle, der war dann schon Spektakel pur.
Fangen wir mal vorne an. Playoffs ab Hannover.
Ab Hannover.
Wie hast du es wahrgenommen?
Ja, allein schon, du hast ja schon die Runden davor eigentlich schon immer einen Tag eher hingefahren, dann nochmal volle Konzentration, jeder angespannt und dann nach dem Spiel einfach nicht mehr lang drüber über das Spiel nachdenken eigentlich, sondern einfach wieder Konzentration aufs Nächste und wieder und wieder. Jeder wurde professioneller, Equipment Manager, Physios, Trainer, Spieler, alle nochmal eine Schippe mehr gegeben und ja, es hat sich dann auch am Ende ausgezahlt.
Wie kann ich mir das als Außenstehender vorstellen? Ich meine, wie man Meister wird, hast du schon mal geübt in der Jugend mit Mike auch zusammen. Ja, also genau. Da hast du in Mannheim ja Erfahrung gesammelt, aber wie passiert das und was passiert da vor allen Dingen? Jetzt hast du schon gesagt, man wird professioneller, man gibt alles, man packt eine Schippe drauf, aber wie macht man das? Wie geht das?
Ja, das ist einfach Kopfsache, sag ich mal so. Jeder im Kopf sagt, okay, ich will das Ding holen, ich will Meister werden und sagst, hey, bis hierhin und dann höre ich nicht auf, dann mache ich nochmal mehr, dass ich es hole. Und das hat halt jeder im Kopf und der eine will es mehr, der andere weniger und im Endeffekt wir, Bietigheim, wollten es mehr am Ende.
Wie will man es mehr?
Alles. Also Regeneration von Arbeit, vom Training, da hängt ja alles zusammen. Und ja, je nachdem, wie viel Zeit, Power und Kraft du da reinsteckst.
Was war für dich der größte Faktor, der sich von der regulären Spielzeit zu den Playoffs verändert hat?
Ja, schon so die Anspannung einfach. Mhm. So, dann natürlich, es wird immer wärmer draußen, was immer Richtung Sommer geht und du spielst noch Eishockey, was ein geiles Gefühl ist, wenn du mal mit kurzer Hose zum Training kommen kannst. Und ja, es sind solche Sachen, die sich einfach ändern und sagst, hey, ich will noch weiter Eishockey spielen, ich will das Ding holen, ich bin bis hierhin gekommen und jetzt höre ich nicht auf.
Dann passiert dieses lustige Tor und man merkt, es sind nur noch 2 Minuten auf der Uhr und im Fanblock stehen die Menschen. Ich habe Audio aufgenommen. Die letzten 2-3 Minuten durchgehend und du merkst so, wie der Jubel ekstatischer wird. Wie habt ihr es auf dem Eis wahrgenommen?
Vor dem Spiel 7 jetzt.
Aha.
Also ja, dann merkst aber schon, wo der Preiwunder nochmal aufs leere Tor gefahren ist, dann, wo jeder schon dachte, ja, geil, das Ding ist durch, und dann geht er halt nicht rein und verschießt da. Und dann denkst du auch, du Scheiße, ey, hoffentlich kriegen wir kein Karma jetzt, ne? Und dann wurde es halt nochmal zum Schluss richtig eng, und dann war, natürlich, wo dann Ende war, wo die Sirene ertönt ist, dann war einfach ein Stein von Herzen gefallen, das Ding geholt, jeder sich in den Arm gelegen, und ja, das ist schon was sehr Besonderes gewesen.
Wie hat es funktioniert mit dem Pokal? Ihr habt den Pokal ja dann bekommen auf dem Eis. Ja. Wir reden später darüber, wie der Pokal vielleicht
da gibt's einige
kaputt Storys. Gegangen ist. Aber ja. Wie funktioniert das mit dem Pokal?
Ja, der Kapitän, also in dem Fall Preibo, hat ihn dann zum Schluss bekommen. Jeder hat seine Medaille davor abgeholt. Dann kam er zum Team hochgehauen, und das war ja, keine Ahnung, das war jetzt keine hohe Qualität. Also der war ja schon beim dritten Mal hochhauen, war da schon links und rechts runtergegangen, haben sich schon da die Muttern gelöst von unten. Ne? Und ja, dann hat er schon in der Kabine, sah der nur schon nicht mehr so gut aus, bis dann einer wieder die Mutter da festgezogen hat. Und dann kam er ja im Bus mit Bier reingefüllt, was weiß ich, alles reingefüllt. Und geklebt wie noch was, dann mal kurz ausgewaschen, am nächsten Tag natürlich in die Stadt, überall mitgenommen, das Ding. Überall auf den Tisch hingestellt, von jedem angesprochen geworden. Da, ja, so weiter bis zur Saisonabschlussfeier, dann auch noch mitgenommen, bis nach Malle gekommen ist. War eigentlich noch gut intakt, muss man sagen, obwohl er schon ein paar Dellen hatte.
Saß nicht schon jemand drin, bevor er nach Malle gekommen
Stimmt,
ist?
Stimmt, da saß noch ein, glaube ich, ein Hund saß da drin vom Christoph Kiefers, aber der hat ein richtig schönes Bild zusammengebracht. Ja, also da passiert ja alles Mögliche. Manche, keine Ahnung, füllen da Müsli rein, wenn du beim Stanley Cup siehst, ist jetzt bei dem Pokal ja schwierig, weil der jetzt war ja auch nicht dicht, also wo wir da Bier reingefüllt haben, lief halt unten eigentlich die Suppe wieder raus. So. Ja, dann ging es halt nach Malle.
Malle machen wir gleich.
Okay.
Ich hab nur wenig von Malle mitbekommen. Ich glaube, viele Fans haben fast gar nichts von Malle mitbekommen. Vielleicht ist es auch ganz gut, aber ich glaube, es ist ganz schön, wenn wir ein bisschen reingucken. Nochmal Spiel 7. Du stehst auf dem Eis, jetzt hast du den Pokal in der Hand. Weiß man noch, wann wer den Pokal bekommen hat? Gab es da eine Hierarchie? Preibo gibt ihn ab, an wen? Wie funktioniert das? Oder ist das einfach Taumel?
Bisschen Hierarchie gibt es da schon, muss man sagen. Also da gibt es dann wahrscheinlich an Tim, an Sören, so die älteren Spieler erst. Dann vielleicht, keine Ahnung, der beste Freund steht daneben, dann gibst du halt mal dem mal ein. Und ja, also so ein bisschen Hierarchie ist drin, aber jetzt nicht groß.
Spiel 7, wir haben es gerade gesagt, die letzten 2 Minuten absoluter Irrsinn. Wie war das Spiel für dich? Ich meine, eins der wenigen Spiele, die nicht in Overtime entschieden waren.
Also, natürlich, also Kräfte zählen auf jeden Fall. Das war die ganze Serie mit den Overtime. Ich glaube, einem Spiel hatte ich irgendwas 27, 28 Minuten Eiszeit, und das merkst du dann schon in den Knochen. Vor allem, wenn du dann eigentlich auch schon noch die ganzen Playoffs mit einer Schambeinentzündung gespielt hast. Also das war dann eigentlich nur vollgepumpt mit Ibos, war da gefühlt jeder, der ein bisschen Aua hatte.
Ja.
Ja, also das war einfach bis auf die Knochen gegangen, eigentlich jeder. Aber der Wille halt einfach, das Ding zu holen, war größer.
Erklär mal. Du redest mit dem Doc, der Doc sagt, da ist Entzündung, das tut Aua. Und dann sagst du, ja, das ist schade, dass der Körper jetzt kaputt ist, aber der muss jetzt trotzdem funktionieren.
Ja, genau. Genau. Da gab es ja einige, die da mit Verletzungen gespielt haben und die dann erst nach der Saison entweder operieren lassen haben oder sonst was. Aber im Prinzip ja, du sagst, hey, was kann ich machen, damit mir die spielen kann? Er sagt, eigentlich musst du Pause machen, aber dann nimmst du halt hier Ibo, vielleicht geht's, und dann probierst du es im Training. Und wenn es geht, dann geht's.
Gibt es die Überlegung oder spricht man mit dem Doc und spricht dann drüber, okay, was passiert, wenn ich es nicht ausheilen lasse, was passiert, wenn dies, das ist? Ist da eine Risikoabwägung dabei oder ist da einfach alles egal, Hauptsache Pokal?
Jein, also natürlich, wenn du sagst, okay, ich kann danach nie wieder richtig laufen, dann sagst du, vielleicht setze ich doch die Finalserie aus. Aber wenn du danach sagst, okay, dann brauche ich halt mal 2, 3 Wochen länger zum Regenerieren für nach der Saison, dann sagst du, okay, nehme ich in Kauf, natürlich, wer nicht?
Vielleicht Hannoveraner?
Vielleicht, weiß es nicht.
Nein, keine fiesen Worte darüber. Finalserie, harter Kampf. Jetzt waren die meisten von euch bei den letzten Meistermannschaften nicht mit dabei. Trotzdem ist es irgendwie so ein Ding, Bietigheim wird nur Auswärtsmeister. Warum?
Das habe ich schon gehört und ich kann dir ehrlich sagen, nicht wieso. Also du hattest ja wirklich, daheim dominierst du und auswärts verlierst da in Overtime.
Und dumm.
Und dumm, wirklich, ihr musst es zugeben, dumm. Und dann ist die, aber der kommt der Punkt, wo du einfach daheim dann im Spiel 6 in Overtime bist, wo eigentlich schon sagst, du kannst nur noch Auswärtsmeister werden. Und dann gewinnst du in Overtime und da war wirklich der Bann so gebrochen, yo, wir können auch in Overtime gewinnen und dann Spiel 7 hochgefahren, das Ding geholt und natürlich auswärts, weil gefühlt geht's halt nicht anders. Aber woran es liegt, kann ich dir ehrlicherweise nicht sagen.
Ah, oh, herrlich, herrlich. Okay, Aufstieg, geschafft. Medaille geholt, Pokal geholt, gefeiert mit Fans hinter dem Eis, vor dem Eis. Wo hängt die Medaille jetzt?
Tatsächlich in meinem Schrank daheim neben der DNL-Meisterschaft und neben DL-Silber leider nur. Aber ja, da hängt sie.
Wenn du es einsortieren musst, ist eine blöde Frage. Ja. Zwei Meistermedaillen, einmal Silber. Was bedeutet, wie viel? Kann man das überhaupt vergleichen? Sind alles verschiedene Ligen? Hat das irgendwie eine Wertigkeit?
Ja, würde ich schon sagen. Also ganz klar auf der 1 ist natürlich eigentlich vom Wert her wäre DL auf dem 1. Aber für mich persönlich ist natürlich der Oberliga-Aufstieg, weil du einfach das Ganze ja alles reingehauen hast, auch so viel mitgewirkt hast. Das war in dem Fall in München nicht halt so, weil du einfach meistens Tribüne oder dann vierte Reihe immer aufgefüllt oder was weiß ich. Und ja, DNL war so, du warst schon so das Überteam.
Ja.
Also du hast eigentlich schon alles gewonnen da in der Liga und du wusstest, okay, du wirst eigentlich Meister, weil außer du verletzt 15 Leute.
Und dann wirst du Zweiter.
Ja, genau.
Aber war das Überheblichkeit damals?
Ja, du wusstest halt schon im Nachwuchs, wer gut ist und dass die dann alle noch in Mannheim waren, das war schon... krass. Köln war noch sehr stark, muss ich sagen, zu dem Zeitpunkt. Aber die haben sich dann schon im Halbfinale verkackt. Und ja, dann war es eigentlich schon so gegessen.
Okay.
Und natürlich, also für mich persönlich natürlich die Oberliga-Medaille, die größten Wert hat für mich.
Weil du am meisten...
Ja, auch weil da auch Emotionen drin hängen. Einfach das ganze Jahr so viel Spaß gehabt mit den ganzen Jungs. Und ja, das war schon sehr cool.
Ich glaube, man darf jetzt auch noch mal ein bisschen offener sprechen. Wie ist das, wenn du das eine Spiel in Bietigheim machst, in der Halle in Bietigheim,
ja. Und
das nächste Spiel machst du in einer Halle, die keine Seitenwand hat?
Also jetzt gehen wir mal von Spiel 6 aus, okay? Gehen wir mal von Spiel 6 aus. Breibo schießt ein Overtime das Tor. Also da ist ja das Dach weggeflogen. Das ist so laut, wie das da drin war, da hast du einfach schon auf dem Eis Gänsehaut bekommen. Und dann fährst du halt wieder nach Hannover, wo du schon die ganze Zeit in Overtime verloren hast, Siege hergeschenkt hast sozusagen. Und ja, dann ist halt alles ein bisschen dunkler, siehst die Fans nicht so gut, siehst vielleicht auch mal die Mitspieler nicht so gut, weil das alles so dunkel ist da drin. Ja, dann fliegt mal eine Taube vorbei. Ja. Es sind halt Unterschiede, aber es ist ja egal gewesen, weil ja schon die ganze Playoff-Serie war es ja so, wo wir da in Halle gespielt haben, in dem Bierzelt, provisorisch.
Die haben jetzt ihre neue Halle übrigens bekommen, also
ja,
Halle
ja,
hat jetzt
ich,
die neue
hab ich
Halle.
Habe ich gesehen, sieht super aus.
Ja, tatsächlich.
Sieht tatsächlich super aus, aber zu dem Playoff-Zeitpunkt war es halt einfach im Bierzelt.
Ja.
Und selbst da musst du es halt gewinnen,
ja.
Um weiterzukommen, also es war im Endeffekt egal, Hauptsache gewinnen.
Wie war es unter der Saison, wenn du in Hallen spielst, die keine Flexbande haben und was nicht alles und du eigentlich sagst so, okay, ich will als Spieler ganz bleiben und dann hast du halt, konntet ihr die komplette Zeit das abrufen, was ging, auch auswärts oder hat man auch das ein oder andere Spiel einfach verschenkt, weil man aufgrund der Umstände...
Ja, ich würde jetzt sagen, Umstände sind so Ausreden, so. Jeder kann auf dem Eis stehen, jeder kann Schlittschuh laufen, jeder kann das Tor schießen. Nur, dass du halt einfach mal mit einer falschen Einstellung in das Spiel reingehst, wie es in Passau damals war, wo wir da verloren haben, wo eigentlich jeder gesagt hat, ja, gewinn mal eh easy, aber dann verlierst du halt. Und dann greift sich jetzt jeder selber nochmal in die Nase und sagt, hey, vielleicht nicht mit der Einstellung mehr reingehen.
Ist das was man mit in die neue Saison genommen hat? Dieses Einstellungsding?
sind ja nicht dasselbe Team geblieben. Ja. Und dass du dann alles wieder auf die neue Mannschaft überkriegst, das dauert natürlich seine Zeit. Ja, und jetzt haben wir eigentlich die gute Einstellung gefunden. Jeder kämpft für jeden, jeder weiß, wie der andere tickt sozusagen. Haben wir vielleicht bei den ersten Spielen nicht so herausgefunden. Und ja, jetzt läuft's.
Machen wir einen Haken dran an die Oberligasaison und an die emotionale Goldmedaille. Der Sommer. Mit dem Pokal nach Malle.
Okay, jetzt geht's zur Malle. Also, ja, da wurde natürlich alles schnell gebucht. Von mir sogar, weil ich der Kassenwart bin in der Mannschaft. War alles ein bisschen hin und her. Da musste ich natürlich von jedem nochmal die persönlichen Daten, damit ich alles eintragen kann.
Wie viel war in der Mannschaftskasse drin? Ihr habt ja damals immer gesammelt für dumme Strafen und für Fluchen und solche Sachen habt ihr gesammelt, meine ich. Muss mir Strafe zahlen.
Für dumme Strafe, für zu spät kommen, Strafen. Dann wurde noch eingeführt dummer Jubel. Der war wegen mir, weil das erste Spiel gegen Deckendorf, ich da zu den Deckendorfer Fans da gejubelt habe. Dann gab es eine Strafe von 50 Euro für dummer Jubel. Ja, seitdem habe ich es nicht mehr gemacht. Ja, und dann, was waren da drin? Ich glaube, 3.500 war zu dem Zeitpunkt drin. Und ja, da kommst du nicht weit.
Ja.
Natürlich kommst du nicht weit. Dann ist natürlich der Chris Fair vom Abaco Steakhouse hat uns auch nochmal gegeben. Also dann nochmal ein kräftiges Dankeschön an der Stelle. Und ja, dann kam noch der Herr Corto von Allianz auf die Idee, hey, ich könnte ja mitfahren. Ne? Und gesagt, ja, kein Problem. Und ja, ein, zwei Runden, vielleicht auch ein paar mehr ausgegeben auf Malle. Und so hat sich das Ganze eigentlich finanziert.
Schaut dann an der Stelle raus an Allianz Korthut. Falls ihr eine Versicherung braucht, geht dorthin. Falls ihr irgendwie Lust habt, mal wieder gut essen zu gehen, schaut im Steakhouse vorbei. Es lohnt sich. Es lohnt sich, dort Geld zu lassen. Es kommt an die richtigen Stellen wieder an.
Das stimmt. Apropos Steakhouse, hatten wir gestern unsere Weihnachtsfeier, war wieder sehr lecker und sehr, sehr gut.
Malle, gibt's eine Anekdote, die du uns erzählen kannst?
Also es hat
der Podcast ist jugendfrei. Nur als Hinweis.
Es ging ja da schon los, dass wir um 3 Uhr haben wir uns an der Halle getroffen und jeder hat gesagt, irgendeiner verschläft. Was nicht passiert ist. Also da war schon jeder happy. Ja, dann sind wir zum Flughafen gefahren. Waren wir am Flughafen und Marco Schwarzer konnte kurzfristig nicht mit, aber wir hatten halt schon sein Ticket gekauft, weil wir ohne Rückerstattung oder sonst was genommen haben. Spielt jetzt noch keine Rolle und dann wollten wir den Pokal mitnehmen. Dann sind Sicherheit-Typen, die haben gesagt, hey geil, Foto noch mit uns gemacht und super. Ja, dann ging es zum Gate und auf einmal hieß es, nee, der kommt nicht mit rein. Und wir alle so, wie, der kommt nicht mit rein? Ja, da geht nicht. Also, Kacke, was macht man jetzt? Dann habe ich gesagt, ey, wir haben doch von Marco Schwarz den Platz gebucht. Der kann sich doch einfach da draufschneiden. Ich so, erstmal einen Vorgesetzten geholt, der dann so, nee, es geht auch nicht, es geht nicht. Wir alle, wie so, es geht nicht. Und was wird's denn kosten? Ja, dann haben wir halt 20 Euro extra für Übergepäck, nur für den Pokal. Also nur für das Blechding haben wir da 20 Euro nochmal extra gezahlt, damit er mitkommt. Was natürlich im Endeffekt eine sinnvolle Investition war. Ja, Malle gelandet. Schon der erste Henkel war dann schon mal weg.
Wie? Die relevante Frage ist, wie?
Es waren 3 Personen beteiligt. Ich könnte jetzt alle aussagen, aber ich sag mal nur einen von den 3 und das war ich.
Fair.
Die anderen beiden, sage ich jetzt nicht, Mick Hochreiter und Chris Cortone.
Keiner hat den Namen gehört.
Und dann haben wir natürlich unsere Bauchtaschen gehabt auch auf Malle und dann haben wir die Henkel genommen, haben die so gebogen und haben die halt als Souvenir und Anhänger getragen. Also die Bauchtaschen.
Schön.
Und ich muss ehrlich sagen, ich habe meinen Henkel sogar noch, den Original-Henkel, noch bei mir daheim in meinem Schrank.
Bei den Medaillen?
Genau, bei den Medaillen, da ist der Henkel. Also der sah aus am Ende, das war brutal.
Er war das Zeugnis von gelebter Freude.
Ja, und Highlight war mir der... Und am letzten Tag waren wir bei Mickey Krause im Megapark. Und dann stand dann schon so, willkommen, also hinter Mickey Krause stand so, willkommen, BTKM Steelers, Glückwunsch zur Meisterschaft. Und das war schon geil. Also da gibt es so Bilder und alles. Sah richtig geil aus. Dann waren aber überall Securities. Und der Pokal stand am Anfang unten. Und dann habe ich den so hochgenommen, wollte ihn so aufstellen. Und dann kam schon der erste Security. Hey, tu den Pokal runter. Ich so, okay. dann nehme ich den in die Luft und jubel so mit dem Pokal und krieg auf einmal einen Schlag hinten in den Rücken rein von dem Security. Dann so, noch einmal, du fliegst raus. 2 Minuten später lässt der Tamasch, kann ja sein Glas fallen, fliegt aus der VIP-Lounge raus. Also war ein super Abend nochmal zum Schluss.
Ah, herrlich. Und dann kurze Sommerpause.
Dann sehr, sehr kurze Sommerpause, natürlich.
Ah, stopp. Entschuldigung, fast hätten wir es vergessen. Der Pokal sah aus wie Sau. Was war das Ergebnis? Was musste man danach tun mit dem Pokal?
Das Ergebnis ist, glaube ich, der wurde nicht restauriert. Es gibt jetzt 2, weil ja, natürlich die Henkel nicht mehr aufgefunden wurden. Einen hat der Herr Hochreiter, einen habe ich. Die sind bis heute verschollen. Und ich weiß gar nicht, wo der originale Pokal steht. Ich weiß es nicht. Aber ja, dann wurde ein neuer gekauft. Aber wie das genau ablief, da war ich schon in Regensburg.
Sachen gibt's.
Ja, da war ich schon über alle Berge.
Ja, aber ganz, ganz vernünftig, wenn es mehrere Pokale gibt.
Ja, braucht man.
Braucht man. Du hast gerade gesagt, Regensburg war dein Sommerort.
Ja, genau. Das sind so die ganzen Jungs, die ich schon kenne, seitdem ich 3, 4 mit Eishockey angefangen habe. Von Nikolaus Sauer, Ludwig Nischel, Tim Schlauderer, Marc Binder, Aaron Schwarz. Also die kenne ich alle schon ewig und wir verbringen eigentlich jeden Sommer in Regensburg zusammen. Spielen auch Inline-Hockey in einem Team. Was ein Wert zur Gaudi eigentlich ist, um ein bisschen fit zu bleiben und nicht das komplette Gefühl zu verlieren. Aber das ist dann mehr Gaudi, um mit den Jungs einfach einen super Spaß zu haben.
Wie kann man sich Sommerpause vorstellen?
Also bei mir ist eigentlich immer so, du machst einfach mal so 3 Wochen einfach gar nichts. Also wirklich mal 3 Wochen einfach weg von allem bleiben, vielleicht die Jungs treffen,
Schambeinentzündung auskurieren.
Genau, sowas. Und dann fängst du eigentlich langsam wieder an. Physio, Schambein auskurieren, lass so für Schambein, dann vielleicht aufs Fahrrad und dann wird das halt alles intensiver, die Gewichte werden mehr und ja, desto näher es halt wieder zur Saison geht, desto intensiver wird's.
Wie ist es für den Körper? Ist es für den eher so ein Hin und Her, mal werde ich irgendwie trainiert und hart beansprucht, dann ist wieder nichts, dann ist wieder was und der Körper ist die ganze Zeit nur am Hinterhergehen? Oder ist es für den Körper eher sowas wie, endlich habe ich Pause, meine geschundene Seele hat endlich Pause?
Also nach der letzten Saison war es wirklich so einfach so, endlich Pause. Klar, da waren halt die 3 Wochen, waren dann, okay, dann hast du jetzt Anfang Juni schon wieder fast. Und dann kriegst du aber so Sachen wie so Schwimmen, was du eigentlich während der Saison nicht so gut reinbekommst, solche Sachen oder Laufen oder mal Golf spielen, da einfach dich bewegen. So. Und ja, das sind halt einfach andere Sachen, wo der Körper einfach anders, sagen wir, geformt wird, was auch eigentlich gut ist.
Lass uns kurz einen Ausflug zum Golf machen. Viele von euch golfen ja, wir haben auch schon einen Podcast auf dem Golfplatz gemacht.
Ja.
Wie nah und wie weit weg ist Golf von Hockey?
Man denkt, es ist sehr nah, aber es ist tatsächlich so weit weg. Es ist so weit weg. Klar, jeder Eishockeyspieler trifft den Ball. Also da hast du schon mal einen Vorteil davon, aber sonst, die hauen keinen großen Sprung raus und das Ding fliegt da seine 200 Meter, wo du denkst, wie beim Eishockey muss ich da drauf dreschen, dass es losgeht, aber das ist auch so viel Technik dabei, also wie du stehst, wie du deine Schulter anwinkelst, das ist krass. Und natürlich Ruhe und Konzentration. Das ist da auch ein großer Faktor, was du beim Eishockey jetzt eher weniger hast.
Standest du das erste Mal vor dem Golfschläger und hast geschaut, wo die Flexangabe ist?
Nee, tatsächlich nicht. Obwohl jeder hat gesagt, beim Eishockey spielst du links, hier musst du rechts spielen. Habe ich aber trotzdem nicht gemacht, ich bin bei links geblieben, einfach aus Gewohnheit.
Ich mach das nicht. Ah, herrlich. Okay, also Schwimmen, Inline-Hockey, Golf, das sind so die klassischen Sommerbeschäftigungen.
Ja.
Radfahren hast du noch gesagt. Wieder anfangen mit Sport, Gewichte, alles wieder steigern, alles wieder intensivieren, auskurieren und gleichzeitig wieder irgendwie loslegen. Wie viel ist da Eishockey im Kopf und wie viel ist da wirklich Pause im Kopf?
Beides. Beides. Also du willst ja schon, dass dein Körper wieder fit wird zur neuen Saison und natürlich möglichst ohne irgendeine Verletzungen mitnimmst. Du kannst ja nicht sagen, okay, ich trainiere jetzt durch, die Verletzung ist, aber Hauptsache ich bin fit. Sondern du hast ja erst, du wirst die Verletzung komplett auskurieren und dann schauen, dass du so schnell wie möglich wieder fit wirst.
Mhm.
Und ja, das ist mir eigentlich letzten Sommer relativ gut gelungen.
Gibt es irgendwas, was man beachten muss, wenn man diesen Regenerationsprozess dazwischen hat? Bei anderen Sportarten gibt es ja dann so ein Abtrainieren. Das gibt es bei euch auch? Oder ist es wirklich einfach nur eine kurze Pause und dann einfach leicht anfangen?
Ja, du bewegst dich ja schon. Also bei mir war es so, die Inline-Hockey-Saison hat, glaube ich, war ich dann 2 Wochen später schon wieder auf der Platte so. Und das ist einfach so ein ganz normales, angenehmes Tempo so. Und das habe ich dann halt durchgehalten. Also bei mir gab es jetzt nicht sowas wie Abtrainieren oder komplett Pause. Also,
okay.
Aber so Training intensiv mit Gewicht eben, da habe ich erstmal 3 Wochen halt gar nichts gemacht. So.
Okay.
Aber wie es andere machen, weiß ich nicht.
Der Sommer neigt sich dem Ende zu. Hier ging es wieder los zum August, Ende Juli, Anfang August, ne?
Anfang August.
Ja. Dann tschüss Regensburg, wieder hierher. Ganz viele neue Gesichter.
Ja, ganz viele neue Gesichter. Ich glaube, der Dugi kam aber erst ein bisschen später, aber den Rest so, die, sag mal, die Deutschen, die kennst du. Ja. Du kennst dich untereinander. Einfach mal, wie zum Beispiel mit Mike habe ich früher zusammengespielt. Oder ein Arne kennst du jetzt auch durch seinen Podcaster. Und die haben natürlich auch mit Kollegen von dir schon zusammengespielt. Dann hörst du Sachen über den. Und ja, Flo Minich kenne ich auch schon ewig lang, glaube seitdem ich 10 bin, von der Bayern-Auswahl. Aber leider nie zusammengespielt. Aber man kennt sich halt einfach.
Übrigens, Flo kommt am 2. Februar für unsere Zuhörer, die sich jetzt fragen, wann haben wir denn mal wieder einen Goalie hier im Podcast? Am 2. Februar.
Ja, wenn er bis da nicht zu viele Pucks auf den Kopf gekommen hat.
Wer könnte ihm die denn an den Kopf schießen im Training?
Weiß ich nicht. Und ja, und dann aber so, sag mal, die Ausländer, die Amis, Kanadier, ist halt immer neu. Okay, für die ist es wahrscheinlich neu, wenn es die erste Station Europa ist.
Okay, neue Gesichter, die aber gar nicht so neu sind. Ist es dann wie so Klassentreffen nach all den Zeiten, endlich mal dich mal wiedersehen und dich mal wiedersehen und oh, jetzt haben wir endlich mal die Chance? Oder ist es so ein bisschen Abstecken, der spielt, ich spiele, mal schauen, wer da in welche Reihe kommt? Ist es so ein Abprüfen auch? Ist da Wettbewerb oder ist das eher Freude?
Ja, die Konkurrenz hast du halt immer da. Also es ist egal, wenn du nicht ablieferst, da bist du raus. Es ist halt einfach beim Leistungssport so. Und klar sagst du, hey, wenn du den ewig nicht gesehen hast, geil, dass er jetzt wieder mit mir im Team spielt. Aber es ist genauso, wenn du jetzt gegen jemanden spielst, der nicht mit dir im Team spielt, sagst du nach dem Spiel auch, hey, schön, dich wieder gesehen zu haben. Bleib gesund.
Ja.
Sowas. Aber ja, natürlich schöner, wenn du bei dir im Team sind, wenn du so alte Kollegen wieder hast.
Neue Gesichter, neue Mannschaft, irgendwie ein paar Leute, mit denen du noch auf Malle warst. Also da ist ja auch eine gewisse Emotionalität drin. Ganz vielen Leuten sagt man tschüss zum Ende der Saison irgendwie und dann sieht man die nicht mehr, ein paar sieht man wieder, hat sich dann aber ein paar Wochen, Monate nicht gesehen. Man läuft sich wieder über den Weg. Wie ist das? Geht man da zum ersten Mal in die Halle rein und sieht dann erstmal, wer da ist? Wurde man vorher von den Trainern gefragt, kennst du den, wie findest du den? Wie läuft das über den Sommer?
Ja, also erstmal so, also das ist halt einfach das Sport, Teamsport-Business, dass du dann sagst, okay, jetzt bin ich halt dort wieder. Und es geht relativ schnell, dann kannst du gar nicht so lang hinterherheulen, weil das ist einfach dein Job. Du wirst da deine Kohle, sagen wir mal, verdienen. Und ja, und dann über den Sommer über, klar, ruf dich mal einen Trainer an und sagst, hey, wie ist der persönlich? Weil der muss ja auch ins Team reinpassen. Ja. Und letztes Jahr hast du einfach ein Team gehabt, was funktioniert hat. Und das wirst du natürlich wieder haben. Und dann fragst du halt die Jungs, hey, du hast ja mit dem mal zusammengespielt, wie ist der? Wie ist der im Kopf? Was macht er so abseits vom Eis? Das ist ja auch immer ganz wichtig, dass der einfach ins Team reinpasst. Und ja, sowas passiert immer.
Zu welchem Zeitpunkt passiert das? Passiert das schon zum Ende der letzten Saison? Passiert das erst im Sommer?
Ganz unterschiedlich. Also gibt es Sachen während der Saison, gibt es im Sommer, vielleicht auch mal ganz kurz vor der Saison oder vielleicht auch, dass ein Spieler sogar während der Saison verpflichtet wird, fragt er die, ey, wie ist denn der? Der ist gerade zur Verfügung auf dem Markt oder sonst was. Also da gibt es alles Mögliche. Gibt es keinen bestimmten Zeitraum.
Okay, du sagst jetzt gerade selber, wenn da zum Beispiel jemand während der Saison nachverpflichten wird, werden muss. Jetzt haben wir dieses Jahr mit Dosti und jetzt auch mit Zini haben wir 2 fiese Ausfälle gehabt, die man hat irgendwie kompensieren müssen. Läuft es da auch so? Also Schied, da ist jetzt jemand, der sich wehgetan hat. Da ist jemand, der sich vielleicht schon länger wehgetan hat, aber jetzt ist es halt an dem Punkt, an dem es einfach nicht mehr geht. Was machen wir damit? Wie gehen wir damit um? Ist es da an der Stelle auch ein Gespräch mit der Mannschaft oder ist es dann einfach nur, nein, es muss jetzt schnell gehen und...
Ich glaube, das geht dann eher so um die, es muss schnell gehen, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Und das machen dann so Trainer, Geschäftsführung. Da okay. Vielleicht nehmen sie noch einen Spieler mit ins Boot, einen Erfahrenen, aber das handeln die dann schon,
okay.
So schnell es geht.
Ich stelle mir das schwer vor, in eine Mannschaft reinzukommen, so mit Season. Wie geht ihr als Mannschaft damit um, wenn da dann jemand Neues reinkommt zu so einem Zeitpunkt? Also ist das vielleicht anders, als man am Anfang der Saison mit den Neuen umgeht?
Ja, also ehrlich gesagt ja. Aber so als Team, du musst funktionieren, weil jeder will Erfolg haben im Team. Und das schaffst du nur, wenn du den halt dann komplett gleich mit einbindest. So sagst, hey, wir gehen jetzt mal zusammen essen, komm doch einfach mal mit. So, so einfach kleine Sachen, so dass er einfach sagt, okay, ihr gehört gleich dazu von Anfang an. Und oder das Gefühl hat, er ist schon länger dabei. Und ja, das macht eigentlich auch ein Team aus. Und das ist bei uns halt auch so der Fall.
Jetzt sagst du gerade, da geht man von Anfang an dann so ein bisschen schneller hin. Wie ist es beim ersten Sehen? Also ihr habt euch wo das erste Mal gesehen? In der Umkleide oder?
Ja, ja klar, du kriegst ja natürlich die Nachrichten, hey, der kommt dann schon vielleicht mal eine Woche eher, hey, der hat unterschrieben oder was. Dann schreibst du vielleicht mal schon im Sommer.
Mhm.
Und dann das große Sehen ist halt dann zum 1. August in der Kabine. Und dann gehst du halt auch gleich mit der Mannschaft vielleicht mal was essen. Wer Lust hat, kommt gleich mit. Und dann unterhältst du dich mit den neuen Jungs und dann funktioniert das eigentlich alles immer recht schnell.
Wurde bei diesem ersten Essen direkt geklärt, was die Ziele sind bezüglich Tabellenposition?
Nee, ich glaube, das haben dann die Coaches und Manager dann in der Kabinenansprache dann gesagt, wo alle dann da waren.
Ja.
Also das machen die schon.
Bisher war jeder, der diese Saison hier war und hat gesagt, Playoffs.
Ja.
Nice.
Playoffs ist Ziel. Ganz klar.
Pre-Playoffs oder Playoffs?
Playoffs.
Playoffs. Mag ich.
Ganz klar Playoffs.
Ich habe auf die Tabelle geschaut, wenn man guckt, Spieltag 11 bis Spieltag 21 ist man aktuell auf dem 4. Platz. Es sind nur irgendwie die ersten 10, 11 Spieltage, die da ein bisschen das versauen. Wie hast du die Saison wahrgenommen? Also letztes Jahr irgendwie... hart Leistungsträger und Gewinn, 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 Gewinn.
Ja.
Dieses Jahr durchwachsen?
Ja, letztes Jahr war natürlich vor allem daheim, wo du alles gewonnen hast, glaube bis auf Memmingen und Füssen war es, glaube ich, in Overtime oder so. Und dann noch eins gegen Leipzig verloren, sonst hast du eigentlich alles gewonnen. Und jeder wusste, okay, ey, so geht's nicht weiter. Ne? Wusste schon, wirst Spiele daheim verlieren und wirst vielleicht auch mal mehr Spiele hintereinander verlieren, aber das Große ist halt, da wieder rauszukommen und dieses richtige Mindset zu haben. Das ist halt in der Liga nochmal ein Stück mehr. Ja, weil jeder halt einfach Eishockey spielen kann.
Was macht's mit dir persönlich? Verändert es was bei einem selber?
Ja, also auf jeden Fall schon im Sommer. Du hast natürlich dann nochmal mehr Gas gegeben und hast geschaut, hey, ich will noch fitter werden, noch fitter. Und wirst so gut es geht in die Saison reinstarten und dann alles geben auf dem Eis.
Und dann hast du dir den Zahn kaputt gemacht.
Nee, der Zahn, der kam erst später. Dann habe ich gegen Ravensburg einen unglücklichen Schuss reinbekommen und dann hat es halt die Sehne, sagen wir, verletzt.
Ja.
Ja, dann war ich ein bisschen draußen, ne? Dann sozusagen das erste Teamtraining zurück mit rotem Jersey noch, also ohne Körperkontakt, kriege ich halt im Training den Puck einmal schön ins Gesicht rein und dann Lippe durchtrennt und ja, Zahn draußen. Aber ich muss dazu sagen, die vier Zähne vorderen, die sind alle unecht.
Mhm.
Und hat es leider nur die Krone sozusagen erwischt. Und die ist halt raus.
Wie stehst du zum Thema Vollvisier?
Also nicht Vollvisier, aber ich würde so Gitter.
Mhm.
Gitter würde ich sagen, okay, könnte man spielen, aber es ist halt einfach so Angewohnheit. Jeder spielt Visier, dann spielt jeder Visier. Und wenn du da Gitter oder so ein Voll-Plexi-Schutz hast, dann wirst du halt eigentlich belächelt und sagen, ey, zieh dir doch mal ein Visier an. Obwohl es eigentlich Schwachsinn ist. Also, wenn du da wirklich einen Schlagschuss reinbekommst, einen richtigen, dann hast du alles draußen. Da hilft auch kein Zahnschutz.
Ist es wirklich nur Style am Ende?
Ich weiß es nicht. Ich kann es dir wirklich nicht sagen. Ich glaube nicht, dass es was mit Style ist, sondern einfach so, du bist jetzt 18, hier, ne, brauchst kein Gitter mehr. Ich glaube, damit hängt das zusammen, aber...
Die Insignien des Erwachsenseins.
Ja.
Kaputte Zähne und ein Visier.
Genau, vielleicht so von damals einfach übernommen. Aber warum, was genau? Keine Ahnung.
Wenn die Liga jetzt morgen beschließen würde, okay, jetzt habt ihr nicht mehr nur noch einen Schnittschutz, sondern ab jetzt gibt's auch Vollvisier oder Gitter.
Ich würde Gitter spielen sogar. Klar. Also ich hätte damit kein Problem. Vielleicht gibt's ein, zwei Jungs, die damit ein Problem haben, weil die schon, keine Ahnung, 18 Jahre vielleicht mit Visier spielen und jetzt nur noch mal auf Gitter rumwechseln müssen, aber ich hätte damit kein Problem.
Man hört ja dann hin und wieder so diese Argumente, ja, und wenn du dann runterguckst, dann siehst du nicht so direkt und durch die Gitterstäbe und dann denkst du dir so, okay, bei den Goalies klappt's auch.
Ja, sag mal, es ist eine Umstellung, ist schon da.
Mhm.
Also wo ich dann genäht worden bin und dann Gitter gespielt habe, dann war schon so am Anfang okay. Aber das ist einfach innerhalb von einer halben Stunde hast du es eigentlich eingependelt.
Okay. Das andere Thema, was mich jetzt nochmal reizt, ist, du hast jetzt zwei Berufe parallel.
Ja, das stimmt. Ich bin letztes Jahr während der Vertragsverhandlung habe ich gesagt, wenn es geht, würde ich gerne eine Ausbildung nebenbei machen. Das war aber noch in der Saison.
Mhm.
Und dann haben sie gesagt, ja, der Fabian Cookie hat das auch schon mal gemacht. Und also was würde ich denn gerne machen? Dann wollte ich erst Immobilienkaufmann werden. Und dann hieß es, okay, geht eher weniger, wie schaut es denn aus mit Automobilkaufmann? Da habe ich gesagt, ja, mache ich. Hauptsache, ich habe halt einen zweiten Stand, ein zweites Standbein.
Ja.
Falls mir halt wieder was passiert, dass mir jemand zum Beispiel die Zähne raushaut da. Solche Sachen. Meine Eltern haben halt schon gesagt, du sollst was machen. Und ich wollte es halt einfach damals nicht. Warum? Ja. Ich sage, ich werde Eishockey-Profi und gut ist. Aber dass halt das begrenzt ist, habe ich dann erst später bemerkt. Ja, dann mit der Zeit ging es halt einfach, ey, ich will schon was nebenbei machen. Und dann kam ein großes Dank nochmal an Daniel Pütter, der für mich da gesorgt hat und mir diese Ausbildung da in seinem Autohaus beschaffen hat.
Ich finde es tatsächlich sehr spannend. Deswegen mag ich es hier auch ein bisschen mehr thematisieren, weil da hängen ja ein paar Sachen dran. Also da ist ja Berufsschule mit dabei und du hast ja trotzdem irgendwie eine gewisse Anzahl. Also du kriegst ja auch nicht geschenkt, die Ausbildung.
Nee.
Wir haben heute erst ein bisschen später angefangen mit der Aufnahme als üblicherweise, weil du noch im Autohaus warst. Wie genau funktioniert es, dass man das unter einen Hut bekommt?
Also jetzt montags habe ich Berufsschule. Das ist natürlich so geregelt, weil wir da immer frei haben. Montag ist freier Tag und dann hat der Pütter das für mich sozusagen geklärt, dass ich Montag die ganzen Leistungsfächer an einem Tag habe. Und da ist auch nochmal ein riesengroßes Dankeschön dafür. Und dann Dienstag ganz normal Frühtraining. Wir haben immer früh, muss man dazu sagen, immer Frühtraining. Gehe ich ganz normal, mache meine Sache. Dann nehme ich mir noch auf den Weg irgendwas mit zum Essen oder meine Freundin macht mir noch was. Gehe ich ins Autohaus, esse kurz was und dann wird bis 18:30 gearbeitet.
An wie vielen Tagen die Woche?
Montag ist Berufsschule, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag.
Mhm.
Freitag bekomme ich für spielfrei und dafür samstags nochmal rein. Und wenn halt freier Tag ist, dann bin ich voll drin
im Autohaus. Ja. Ja, aber ist cool.
Ja, es ist top. Sozusagen im Sommer mache ich natürlich alles voll. Das heißt, ich bin auch im Sommer dieses Jahr in Bietigheim. Und ja, konzentriere mich da auf meine Ausbildung und aufs Training.
Jetzt sagst du selber, so man hat dann irgendwie die Zeit voll und man hat gleichzeitig noch Vorbereitung für Spiel und was nicht alles. Als wir uns das letzte Mal unterhalten haben, ging es ums Thema Mittagsschlaf. Ja. Wie hat sich das verändert durch die Ausbildung?
Das hat sich tatsächlich verändert. Ich habe keine Zeit mehr zum Mittagsschlaf, aber dafür gehe ich halt abends viel, viel eher ins Bett, muss ich dazu sagen. Weil ich einfach, dann bist du fertig und am nächsten Tag willst du natürlich wieder fit sein. Und Schlaf ist die beste Regeneration. Ja, so hat sich das verändert. Bis auf freitags vorm Spiel habe ich immer noch mal Mittagsschlaf. Den lassen wir nicht mehr.
Der ist wichtig, der bleibt.
Genau.
Wie ist es, diesen emotionalen Wechsel hinzubekommen. Da hast du irgendwie sonntags, abends, nachmittags Heimspiel und dann fährst du aufs Eis und da schreien gefühlt Millionen von Menschen, schreien deinen Nachnamen und du tust Heldentaten und die Menschen jubeln, du machst Fehler und die Leute schreien uff. Und dann ist ein bisschen Berufsschule und du sitzt neben den anderen und machst Mathe, Deutsch, Autos verkaufen und dann am nächsten Tag bist du der Stift. So, die kleine Leuchte im Autohaus.
Genau, also so kann man es eigentlich sagen. Beste Beispiel war Weißwasser, erst auswärts in Weißwasser. Am nächsten Tag hatte ich meinen ersten Schultag. Angekommen, glaube ich, um 5.30 Uhr an der Halle und meine Berufsschule ist in Stuttgart-Nord. Und da muss ich immer so um 6.30 Uhr fahre ich da los. Also 5.30 Uhr in der Halle angekommen, kurz heim, halbe Stunde nochmal hingelegt und dann Kaffee und ab nach Stuttgart gefahren. Natürlich waren meine Augen dementsprechend in der Berufsschule. Beim Bus nur, ich glaube, 4 Stunden habe ich da geschlafen.
Ja, ja.
Und dann nach Hause gekommen und sofort eingeschlafen und durchgeschlafen. Ja, und dann nächster Tag war halt dann wieder Frühtraining. Dann das Autohaus. Und da ist halt, ja, bist halt ein Azubi, wirst du halt so als Azubi behandelt. Da hast du keine Extrawurst oder sonst was. Da musst du auch, sag mal, die Arbeit machen, die ein Azubi macht.
War das irgendwie schwer oder ist es irgendwie lustig? Wie fühlt sich's an?
Die Azubi-Sache oder?
Ja, generell mit diesem Wechsel umzugehen und.
Nee, war eigentlich nicht schwer, weil ich wollte es ja von mir aus. Ich wusste, was auf mich zukommt und genau das wollte ich so und ja, das hat mir das Autohaus sozusagen ermöglicht.
Wie ist es in der Berufsschule? Also wissen die anderen, was du machst? Bist du älter? Bist du jünger als die anderen?
Ich bin tatsächlich der Älteste in der Klasse, wo ich davon nicht ausgegangen bin, weil ich dachte, es gibt okay, bestimmt irgendein 46-Jähriger, der jetzt nochmal eine Umschulung macht oder sonst was. Aber nee, ich bin tatsächlich der Älteste und der Zweitälteste ist 23, sonst sind alle so 17 bis 22 Jahre alt. Und ja, einer kommt sogar aus Bietigheim, der weiß, was ich mache und alles, aber die nimmt das jetzt nicht so auf wie ein Fußballprofi.
Ja.
Okay, Sportler macht hier seine Ausbildung noch nebenbei und gut ist.
Ist es Thema? Also du sagst es selber, ja, die nehmen schon auf, der Sportler, klar, aber ist es irgendwie Thema?
Nee, also jetzt nicht groß. Ich mache trotzdem bei den Gruppenpräsentationen ganz normal mit und alles und werde ganz normal behandelt.
Ich meine, das sind 8 Jahre Altersunterschied, die merkt man ja in der Zeit ja schon.
Ja, also bei der Aussprache merkst du es ganz deutlich. Also was die da teilweise raushauen, wo jedes zweite Wort Digger ist, da denke ich mir auch so, super.
Ein Glück, dass wir so nie waren.
Das stimmt, ja.
Das sind Probleme, die gibt es heute so. Früher war alles besser. Früher war alles besser.
Genau, so ist es.
Oh, herrlich. Wie ist es mit Verletzungen? Also normale Arbeitnehmer, normale Azubis haben keine Ahnung, wenn sie eine Sehnenentzündung haben, wenn sie sich die Lippe kaputt gemacht haben, weil sie auf den Puck gebissen haben oder so, haben bei solchen Geschichten dann ja krankheitsbedingt frei. Jetzt hast du ja aber nicht krankheitsbedingt frei, weil bei deinem Hauptarbeitgeber arbeitest du ja weiter. Das heißt, du bist ja nicht krankgeschrieben. Wie funktioniert das?
Also du hast ja eigentlich schon bist eigentlich schon krankgeschrieben alles. So. Aber ich bin trotzdem früh, habe ich meine Reha gemacht, bin zum Physio gegangen, habe geschaut, dass ich wieder fit werde, mit dem Doc geredet und alles. Und bin dann trotzdem mit meinem Plastikstiefel ins Autohaus gegangen, weil ich am Schreibtisch sitzen und E-Mail schreiben kann ich auch so.
Wie bist du hingekommen?
Ich musste den Plastikschuh tatsächlich jedes Mal an- und ausziehen und das war ein Riesen-Act für 10 Minuten Autofahrt. Das war dann immer der unangenehme Part.
Was genau waren kaputt? Sehnenentzündung?
Nee, Sehne war teildurchtrennt. Und dann, bis die halt wieder zusammenkommt, hat es halt einfach einen Zeitraum gedauert und viel Schonungszeit.
Wie funktioniert teildurchtrennt? Ich kenne Abriss. Das kenne ich. Durchriss kenne ich. Teildurchtrennung? Wie ist das passiert?
Ja, es ist einfach so ein Teilriss.
Ja, okay.
Ja. Ich habe keine Ahnung, ich hatte es davon noch nie. Ich habe diesen Schuss da seitlich reinbekommen. Also was war nicht mal ein harter Schuss oder sonst was. Aber schon gemerkt, ey, beim Auftreten, das ist nicht so, wie jetzt, wenn du einen normalen Schuss reinbekommst. Ja. Ja, und dann nach dem Spiel ziehe ich den Schlittschuh aus und konnte gefühlt nicht mehr gehen. Das war, glaube ich, ein Freitag war das, ja. Und dann zum Samstag-Frühtraining komme ich hin und sage, hey, sorry, Töcke, ich kann jetzt echt nicht aufs Eis. Ich habe diesen blöden Schuss einfach drauf bekommen. Ich bleibe erstmal unten, ja, einfach so selber zur Schonung erstmal. Und dann habe ich aber gesagt, aber ich schaue, was geht, dass ich am Sonntag spiele. In Freiburg war das. Ja, da hat mir kein Training mehr, weil es irgendwie ein früheres Spiel war. Freiburg gefahren, beim Warm-up, ich kann nicht sprinten, ich kann keine Sprünge machen, also noch Off-Ice-Warm-up. Und dann schon gesagt, hey, das wird eng. Also das wird halt richtig eng, ich glaube, es geht nicht. Dann auch nochmal gesagt, ey, probier's vielleicht noch aufs Eis zu gehen. Und dann allein schon der Weg zum Eis hin, keine Chance. Und ja, dann kam 2 Tage später MRT-Bericht, ja. Sehne kaputt.
Wie nimmt man sowas auf? Also für dich ist dein Körper ja erstmal größtes Kapital.
Ja.
Die Ausbildung ist noch nicht abgeschlossen. Das heißt, es muss mal noch 2 Jahre mindestens funktionieren mit dem Eishockey.
Ja.
Und dann sagt dir irgendjemand so, ja, also du hast einen Schuss abbekommen, wie du es schon 100 Mal gemacht hast, aber dein Körper kann das nicht mehr. Du bist jetzt kaputt. Du hast jetzt ein Alter erreicht, da wirst du leicht angeschossen und gehst kaputt, zerbrichst.
Ja, es war halt platzt. Ein unglücklicher Schuss an einer unglücklichen Stelle, was ich bei keinem anderen bis jetzt noch gesehen habe oder selbst miterlebt habe.
Ja.
Und ja, dann denkst du dir halt erstmal im Kopf, Kacke, wie lang bin ich raus? Das ist 6 Wochen waren's, ja. Das war eigentlich nicht das Schlimme, dass du sagst 6 Wochen, sondern wenn dann zum Spieltag hingehst, du siehst, die Jungs machen sich fertig, da gehen raus, ganzen Fans da und du sitzt eigentlich nur auf der Tribüne und schaust zu. Dann sagst du, hey, scheiße, ich will jetzt aufs Eis. Oder dann siehst du irgendwas, nee, da hätte ich jetzt sein sollen, ich will unbedingt aufs Eis. Dann nach dem Spiel siehst du die Jungs völlig fertig, aber du wirst eigentlich der sein, der vom Eis völlig fertig runterkommt und in der Kabine ist. Das war dann schon mehr mental belastend, fand ich, anstatt jetzt die Verletzung halt.
Hast du einen Weg gefunden, emotional damit umzugehen? Also sitzt man da einfach jedes Spiel da und denkt sich blöd oder lernt man da irgendwie?
Ja, ist nochmal so ein Ansporn, schneller zurückzukehren, aber du kannst halt nur dann zurückkehren, wenn es halt
geht.
Wenn es geht, wenn es verheilt ist. Und ja, ich glaube, das hat dann noch bei der Heilung relativ gut dazu beigetragen, einfach im Kopf zu wissen, hey, du bist wieder zurück. Das so um jeden Preis eigentlich fast.
Auskuriert, nachdem du 3 Wochen im Sommer schon mal Pause gemacht hattest, hattest du jetzt nochmal 6 Wochen Zeit zum Pause machen.
Ja.
Hast du auskuriert, aufs Eis, Puck gegessen?
Ja, im ersten Training tatsächlich. War, glaube ich, Brad Camp hat das Ding da rausgeflippt und hat mich vielleicht nicht vorbeifahren sehen und einfach komplett von unten einmal nach oben. Ja. Aber das war halt wirklich ein Lupfer, wo du sagst, aber der sah halt dann ordentlich aus.
Ja.
Und dann direkt ins Krankenhaus gefahren, genäht, Zahn habe ich noch einen Geldbeutel sogar. Mal schauen, was damit passiert. Aber ich glaube, im Januar habe ich da meinen Termin erst. Ja, wenn die Weihnachtsfotos halt ohne Zahn.
Mit Unterlippe nach vorne.
Mit Unterlippe nach vorne, genau. So hoch es geht.
Ah, das geht. Aber man sieht es tatsächlich nicht so sehr. Ja, das kann auch daran liegen, dass wir ein Mikrofon zwischen uns haben.
Ja. Das kann auch sein.
Du hast vorher schon gesagt, alle 4 Vorderzähne, alle 4 Schneidezähne sind bei dir schon nicht mehr ganz so echt.
Nee, das ist damals in Salzburg passiert, in der Red Bull Akademie, da bin ich aufs Eis gefallen im Spiel und dann kam ein Gegner und hat einmal mit dem Schläger quer durchgezogen, sagen wir mal so, durch die Zähne. Und dann hatte ich in der Mitte wirklich von den allen 4 Zähnen in der Mitte wirklich so einen schönen Kreis ausgeschlagen. Und dann ging es ein paar Tage später zum Doktor, wurden alle abgeschliffen schön und schön mit Kronen versehen.
Ah.
Aber wie ich da gelispelt habe, das glaubst du gar nicht. Und natürlich von meinen damaligen Teamkollegen da fertig gemacht, deswegen, aber es gehört dazu. Du bist mal nachgelispelt, ja.
Muss sein.
Ja,
muss sein.
Das muss sein.
Sind wir wieder beim Thema Gitter.
Ja, das stimmt.
Ah, ich finde das faszinierend. Ich warte immer noch drauf, dass ich einen Profi kennenlerne, der noch alle Zähne original hat.
Teuter. Teuter kann sein.
Fair.
Ja?
Fair. Stimmt.
Außer laufen wir irgendwo so gegen die Tür und haben sich einen Zahn aus, aber Das könnte bei denen schon vorkommen, aber. Wenn dann Torhüter.
Wenn dann Torhüter. Herrlich. Ich habe hier noch zwei Namen aufgeschrieben mit Dosti und Reisnecker, wo ich nochmal reinfragen wollte. Ja. Wir haben vorher kurz thematisiert, wie das ist, wenn jemand neu ins Team reinkommt. Wie ist es bei Dosti zum Beispiel, der ja eigentlich die ganze Zeit da ist, aber irgendwie nicht da ist? Also der ist Teil vom Team, aber ist derjenige, der die ganze Zeit draußen sitzt. Wie hält man das?
Also wie er es hält.
Wie er es hält und wie ihr es haltet, dass man da irgendwie in Verbindung bleibt, dass man zusammenbleibt.
Er wird ganz normal wie jeder behandelt, also der ist auch früh in der Kabine. Der geht auch mit uns in den Kraftraum, macht aber vielleicht sein eigenes Zeug, was er zur Reha halt einfach braucht und wird genauso im Strafenkatalog verfasst, hat er auch keine Sonderrechte oder sonst was. Und ja, geht halt dann, wenn es geht, mit dem roten Trikot einfach aufs Eis und läuft da seine Bahn, um einfach fit zu bleiben. Also da ist, so groß ist da der Unterschied nicht. Okay. Einfach, dass du halt nicht spielst, weil du verletzungsbedingt und nicht komplett mittrainieren kannst.
Weiß man schon, wann er wiederkommt?
Also er ist auf einem guten Weg, er trainiert es auch schon ein bisschen mit dem Team, aber immer noch mit dem roten Jersey, aber
mal schauen.
Weiß schon, ich bin jetzt kein Arzt oder sein Physio, der genau seinen Termin weiß.
Ja, man muss es probieren. Wenn man an der Stelle sitzt, an der ich gerade sitze, muss man es probieren.
Aber da habe ich wirklich keinen Einfluss drauf oder sonst was.
Wie ist mit Philipp Reisnecker, der jetzt ja neu dazugekommen ist? Da hast du schon gesagt, neben dem Eis, klar, nimmt man ihn direkt mit, versucht man ihn zu integrieren. Wie kriegt man es hin, dass ein neuer Spieler möglichst schnell ins System reinkommt, dass er das System möglichst schnell lernt, dass er versteht, was die Idee bei dem Eishockey ist, das ihr spielt?
Also das ist übernimmt zum Großteil die Trainer, ganz klar. So, der kommt eigentlich schon an und dann wird schon erstmal die groben Sachen erklärt und wir kriegen viel Video, das so will ich es haben, so will ich es haben oder sonst was. Und dann Übungen sind ja auch auf dem Eis so, wie wir ungefähr spielen. Also das ist ja alles im Training im Behalten. Mit der Zeit kommt es und desto schneller, desto besser eigentlich.
Redet man da nochmal separat drüber?
Ja.
Nach dem Training, also auch ihr innerhalb der Mannschaft, hier guck mal, das, so und so, das ist einfacher, irgendwie sowas?
Ja, vor allem die Reihe unter sich, ganz klar. Wenn er zum Beispiel sagt, ey, du läufst da lang, dann kriegst du von mir zum Beispiel da den Pass oder da einen Raum rein. Und wenn es hinten geht, sagst du, ey, ich übernehme den oder sonst was, der Erste geht meistens zurück und bla bla bla. Also das macht die ganze Reihe untereinander nochmal aus, ja.
Veränderungen in den Positionen der Reihen. Also ihr habt ja verschiedene Reihen durchprobiert, du hast letzte Saison schon gespielt, kanntest den einen oder andere, hast du selber gesagt, hast du noch nicht mit denen zusammen gespielt. Wie ist es für dich, wenn man da durch die Reihen hupfelt?
Ja, also klar, Vorbereitung ist dazu da. Dann schaust du, wer passt mit dem, wer passt mit denen. Dann versuchst du natürlich die bestmöglichen Reihen als Trainer zusammenzufinden. Und dann gibt es halt vielleicht mal Fälle, ey, zwei Spiele hat es halt einfach nicht funktioniert. Dann änderst du was, dann kann auch sein, dass sich für jemand verletzt, jemand schwer verletzt, dann musst du als Trainer auch nochmal komplett umdenken, alles. Also einfach ist es halt auch nicht. Und
ja.
Von außen vielleicht immer so einfach zu sagen, aber so einfach ist es halt wirklich nicht.
Ist es bei euch so, dass ihr da in der Mannschaft ganz klar wisst, wie die gute Reihe aussehen sollte und dann kommen Boris und Dücki und sagen euch, wie die wirklich gute Reihe aussieht, oder ist es eigentlich relativ deckungsgleich?
Ja, das ist eigentlich deckungsgleich, weil du hast, jeder spielt eigentlich genauso viel wie der andere, also da musst du schauen und du kannst ja nicht zum Gegner sagen, nee, wir spielen jetzt nur gute Reihe gegen gute Reihe, sondern jede Reihe muss abliefern können.
Ja.
Und das, glaube ich, kriegen die beiden ganz gut hin.
Gibt es irgendwas, was dir dieses Jahr im Vergleich zum letzten Jahr fehlt?
Eigentlich nicht, aber der Unterschied ist eigentlich enorm. So, du hast viel weniger Zeit, das Positionsspiel von deinem Gegner ist halt einfach deutlich besser, die Torhüter sind besser, alles. Also das ist schon ein sehr, sehr großer Unterschied.
Herzlich willkommen in der neuen Liga.
Ja, so ist es. Aber so will man es auch.
Eine letzte Frage muss ich dir jetzt noch stellen. Ganz klar, wenn du jetzt hier eine Ausbildung angefangen hast. Eine Ausbildung dauert ja in der Regel 3 Jahre. Das heißt, du bist jetzt noch 3 Jahre da.
Das weiß ich nicht. Das weiß ich noch nicht. Vielleicht kann man es auch verkürzen, aber erstmal fokussiere ich mich auf die nächsten 2, die ich hier fest bin. Also das inklusive und das nächste so war ich's.
Ja, cool. Dann dir an dieser Stelle vielen, vielen Dank erstmal. An die Zuhörer da draußen noch der Hinweis, ihr dürft gerne Kommentare schreiben, ihr dürft den Podcast gerne teilen. Wir haben im Wrapped-up gesehen, wie viele unfassbare Stunden ihr diesen Podcast gehört habt. Ich bin tatsächlich begeistert. Vielen, vielen Dank, dass euch das so wichtig ist. Vielen Dank, dass ihr da immer wieder reinschaltet. Basti, hast du letzte Worte, die du noch loswerden möchtest?
Ja, kommt in die Halle, so wie letztes Spiel gegen Kitzdale. Also da war die Stimmung auch sensationell.
Ausverkauft.
Ja.
Ihr Lieben, vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Bleibt gesund, bis zum nächsten Mal. Macht's gut, bis dahin. Ciao.
Ciao, ciao.